Shabadeva ist einer der ersten, der mit den deutschen Besatzern zusammenarbeitet. Er wird später nach dem Krieg vom Sondergesandten Südost Hermann Neubacher rückblickend als der wichtigste Mann für die deutschen Besatzer bezeichnet. Und er erklärte sich bereits 1941 sofort bereit, als verdeckter Ermittler, als sogenannter V-Mann in der Region Kosovo und Sandschak für die deutsche Besatzungsmacht zu arbeiten. Das heißt, er will darauf hinarbeiten, dass dieses Gebiet ebenfalls zu Albanien kommt und ganz sicher nicht unter serbischer oder beziehungsweise jugoslawischer Herrschaft weiter besteht.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Franziska Zaug über Shabadeva und seine Rolle im Kontext der Kollaboration, Judenverfolgung und möglichen Widerstandshandlungen auf dem deutsch besetzten Balkan im Zweiten Weltkrieg. Um Shabadeva und seine Handlungen einschätzen zu können, blicken wir zunächst auf die lange Geschichte des albanischen Nationalismus und der Nationalstaatsbestrebung, ordnen Deva dann in diese Geschichte ein und evaluieren, wie sein Verhalten während der deutschen Besatzungszeit einzuschätzen ist. Zentral wird dabei die Frage sein, inwieweit und warum er kollaborierte, aber auch, welche Motive und Handlungsweisen ihn beim Thema Judenverfolgung im Kontext des deutschen Holocausts anleiteten. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare, sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird, und darin findet ihr als Teil der Vorgeschichte auch die bereits mit Frau Zaug produzierte Folge zu den Balkankriegen 1912-1913. Und damit nun genug der Vorrede. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Januar 2026. Frau Zaug stellt sich zu Beginn der Aufnahme noch einmal kurz selber vor und schildert ihren Weg zum Thema.
Ich war bereits zu den Balkankriegen bei Ihnen zu Gast und bin sonst Dozentin am Departement für Zeitgeschichte der Universität Fribourg. Ich forsche eigentlich seit vielen Jahren zu Gewalt- und Konfliktgeschichte, aber auch Erinnerungspolitik und auch dem symbiotischen Verhältnis von Archiven und Gesellschaft. Das ist natürlich etwas weiter geschaut, auch sehr wichtig für die Geschichtswissenschaft. Und einer meiner geografischen Schwerpunkte liegt dabei auf Südosteuropa. Ja, und ich habe sowohl in meiner Dissertation als auch dann in meinem Postdoc am University College in Dublin auf Südosteuropa im Zweiten Weltkrieg fokussiert, habe dann aber bei meinen Recherchen in verschiedenen Archiven, also sei es in Südosteuropa, aber auch in Mittel- und Südeuropa oder den USA, Zusammenhänge bemerkt zwischen Großmachtpolitik, territorialen Ansprüchen lokaler Nationalstaaten, aber auch ganz konkreten Zielen lokaler Eliten und eben dem Zusammenhang dann mit anhaltenden Gewaltvorkommen über längere Zeiträume, also und auch außerhalb von sogenannten oder deklarierten Kriegen. Ja, was mich dazu geführt hat, dass ich dann mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds eine neue Studie begonnen habe, die eben die Gebiete in und um Kosovo, also heutiges Kosovo, Sandžak, aber auch Teile des heutigen Nordmazedoniens, über einen längeren Zeitraum, eine längere Perspektive, nämlich von der Balkankrise ungefähr, also 1875 bis zur Staatsgründung Kosovos 2008 untersuchen. Und dort ist mir wichtig, Südosteuropa nicht als Randregion Europas, sondern eben als eine der Schlüsselregionen Europas zu betrachten. Denn ich würde sagen, aus meiner Erfahrung nimmt es eine wichtige Scharnier- oder Passagenfunktion ein, die eben auch immer wieder Großmächte auf den Plan ruft. Und ich konzentriere mich daher in der Untersuchung auf dieses Zusammenspiel von Interessen der Großmächte, sei es politischer, aber auch oft wirtschaftlicher Natur, dann lokaler Nationalstaaten sowie lokaler Eliten in der Region und eben den damit verbundenen, meist leider gewaltsamen Auswirkungen für die Zivilbevölkerung. Und dabei liegt ein Schwerpunkt auf lokalen Akteuren, die in der Region teilweise über Jahrzehnte durch ihre Ziele und ihr Handeln ja das Geschehen prägten. Und natürlich hier gehört ganz prominent auch der heutige Protagonist dazu, Kshavadeva, um den es ja hier heute gehen soll. Bis heute gibt es in den Ländern Kosovo, Serbien und Albanien, auch Nordmazedonien, Anlass zu großen Kontroversen, denn war während dem Zweiten Weltkrieg ein Kollaborateur mit Nazi-Deutschland, aber eben gleichzeitig gilt er auch bis heute als Vorkämpfer für die nationale Sache. Also das heißt eigentlich in den Augen der Kosovaren oder vieler Kosovaren auch eben für das heutige unabhängige Kosovo.
Wir haben uns ja dazu verabredet, uns erst einmal den historischen Kontext, also Albanien und den Balkan, an sich anzuschauen, bevor wir dann zu Kshavadeva kommen. Sie haben eben schon erwähnt, es geht viel um diese Scharnierfunktion des Balkan auch zwischen den Großmächten. Und dazu gehört ja auf jeden Fall das Osmanische Reich, in dessen Machtsphäre Albanien, das Kosovo, wie viele andere Teile des Balkans ja lange Zeit stehen, bis dann, auch das haben Sie schon angesprochen, im 19. Jahrhundert da sehr viel Bewegung reinkommt. Können Sie uns schildern, wie wir da in Richtung eines unabhängigen Albaniens oder zumindest der Idee eines Nationalstaats Albanien oder vielleicht auch Kosovo kommen?
Ja, genau. Dieser Teil der Geschichte ist sehr, sehr wichtig, um eben Kshavadevas Lebenswelt zu verstehen. Und wir gehen hier in dieses letzte Drittel des 19. Jahrhunderts zurück. Es ist eine Welt im Wandel wechselnder Imperien und Loyalitäten, ganz sicher, die eben diese Jahrhundertwende in Europa und eben auch in Südosteuropa charakterisierte. Seit dem serbisch-osmanischen bzw. montenegrinisch-osmanischen Krieg 1876 bis 1878 und eben der auch anschließenden russischen Intervention 1877 und dann den Friedensverträgen von San Stefano und Berlin wurde eigentlich der unaufhaltsame Niedergang des Osmanischen Reichs in Südosteuropa für jeden und jede deutlich erkennbar. Es war dann gleichzeitig aber auch die Blütezeit des Imperialismus europäischer Großmächte, die ihren Einfluss auf viele Regionen der Welt, darunter eben auch auf Südosteuropa, ausweiteten. Also da haben wir dieses Ungleichgewicht, das einsetzt mit dem Osmanischen Reich, das einerseits im Niedergang ist und eben dieser Hochzeit des europäischen Imperialismus. Inmitten dieser großen Veränderungen gedieh und grassierte überall natürlich auch der Nationalismus. Großreiche und Lokalreiche strebten nach mehr Territorium und diejenigen, die noch nicht existierten, nach einem Nation-Building und einer Territorialisierung ihres Staatsanspruchs. Die bewaffneten Konflikte der 1870er Jahre in der und um die Region Kosovo und eben also das 1877 dann Teil des sogenannten Vilayet Kosovo wurde, hinterließen eine fragmentierte Gesellschaft entlang ethnisch-nationaler, aber auch ethnisch-religiöser Grenzen, sowie aber auch innerhalb dieser einzelnen Gruppen. Also man war sich auch innerhalb einer Gruppe uneinig, wie es weitergehen sollte. Viele Muslime und katholische Albaner im Kosovo und angrenzenden Gebieten waren sich also uneinig darüber, ob ein weiterer Krieg geführt werden sollte oder ob man eine andere Lösung innerhalb des Osmanischen Reichs anstreben möchte. Zum Beispiel der österreichisch-ungarische Konsul Franz Jelinek berichtet aus dieser Zeit aus Prizren nach Wien, dass viele Einheimische einen neuen Krieg für sinnlos halten würden und viele religiös moderatere Personen friedliche, geordnete Verhältnisse unter osmanischer Herrschaft vorziehen würden. Und gleichzeitig sahen die Albaner in der Region das Habsburger Reich und seine Vertreter als eine Art stabilisierende und schützende Macht. Auch gegen Überfälle durch serbische und montenegrinische Truppen bzw. paramilitärische Einheiten jener Zeit und natürlich auch in Bezug auf dieses schwächelnde Osmanische Reich. Denn Österreich-Ungarn hatte natürlich in dieser Zeit bereits auch seine territorialen Ansprüche in der Region kundgetan, also einerseits durch die Idee, Bosnien zu kontrollieren, aber eben auch seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert im Sandschak von Novi Pazar, in dem es dort Truppen stationierte. Gleichzeitig wurde im Juni 1878, also zum Zeitpunkt dieser Friedensverträge, in der Region Kosovo eine neuartige Organisation gegründet, die sogenannte Liga von Prizren, die dann auch Vorgängerin der zweiten Liga von Prizren ist, in der Čavadeva eine führende Rolle einnehmen wird. Sie verband einerseits die Interessen von eher progressiven Intellektuellen und Großgrundbesitzern aus Süd- und Mittelalbanien mit Interessen konservativer Clanführer aus dem Norden und Nordosten des zu großen Teilen von Albanern bewohnten Gebiets. Also das ist wichtig, diese Teile waren alle zu hohen Prozenten von AlbanerInnen bewohnt. Und obwohl diese Liga bereits Merkmale des albanischen Nationenbildungsprozesses aufwies, war sie insgesamt eine sehr konservative Vereinigung, die sich sowohl den Reformen als auch den Zentralisationsbestrebungen der Jungtürken widersetzte. In dieser Zeit verschwammen also die Loyalitäten, während die Notablen aus dem Norden eher das Ziel verfolgten, dass alle albanisch oder mehrheitlich albanisch bewohnten Gebiete weiterhin unter der Herrschaft des Osmanischen Reiches bleiben sollten, strebten andere zu diesem Zeitpunkt bereits eine Gründung eines unabhängigen albanischen Nationalstaats an. So veröffentlichte beispielsweise der Sprecher der Bewegung, Abdul Frasheri, oder einer der Sprecher der Bewegung, in einer Istanbuler Zeitung eine Liste mit Forderungen der Liga von Prizren. So wollten die Notablen und die Elite sich in einem Vilayet zusammenschließen, aber auch albanischsprachige Beamte haben, denn also die Amtssprache war natürlich nicht albanisch zu diesem Zeitpunkt, und sie wollten Gemeinderäte aus Muslimen und Christen wählen und eine gewählte Versammlung auch für das gesamte Vilayet. Also quasi eine Autonomie Bestrebung, die man hier erkennen kann. Und sie setzten sich gleichzeitig auch für Schulen ein, in denen Albanisch unterrichtet wurde. Das vielleicht als Nebenbemerkung, dass Albanien auch heute nicht sehr stark auf diese 3 bis 4 verschiedenen Religionen fokussiert, ist eben auch Teil dieser Entwicklung, dass die ganze Nationsbildungsbewegung auf Sprache basierte. Also dieses Albanisch als gemeinsame Sprache wurde auch zelebriert und in den Vordergrund gestellt. Deswegen eben die Einrichtung albanischsprachiger Schulen war eine der Forderungen. In diesen Forderungen immanent ist auch bereits, oder können wir bereits die Forderungen kennen nach einer Vereinigung aller Gebiete mit einer albanischen Bevölkerungsmehrheit und eben dieser Forderung auch nach einem Großalbanien in dieser Perspektive. Ja, bis 1880 hatte die Liga von Prizren eigentlich de facto die Kontrolle über Kosovo übernommen und dominierte die Region mit einer selbst aufgestellten Regierung. Dazu schreibt beispielsweise auch Noel Malcolm als weiterführende Literatur. Und aber 1881 gelang es dem Sultan dann, die Liga von Prizren offiziell aufzulösen, allerdings ohne diesen Geist nach einem Nation Building zerstören zu können. Also dass dieser Geist bleibt, diese Idee, einen albanischen Staat letztendlich zu gründen, bleibt und wird sowohl von im Exil lebenden als auch lokalen Persönlichkeiten und Intellektuellen unterstützt. Dann in den folgenden Jahrzehnten, das ist sehr wesentlich auch eben für die Figur von Csabadeva, um diese verstehen zu können, in den folgenden Jahrzehnten bleibt Gewalt ein dominierender Bestandteil des Alltags in der Region und hielt sich dann auch über die Jahrhundertwende hinaus. Es kam zu Aufständen, etwa gegen überhöhte Besteuerung durch das Osmanische Reich. So, ja, als ein Beispiel 1884, dass es im Bezirk Prizren zu einem großen Aufstand kam. Und diese Gewalt in den späten 1880er Jahren nahm schließlich ein solches Ausmaß an, dass Reisen außerhalb der Städte selbst von lokalen Polizeikommandeuren als zu gefährlich eingestuft wurden. Also die Alltagsgewalt, der man ausgeliefert war als Zivilistin, war sehr, sehr hoch. Dann zu Beginn des 9. Jahrhunderts. Csabadeva wird 1904 geboren, schwelten diese Konflikte weiter, vor allem eben zwischen Vertretern des Osmanischen Reichs und den albanischen Eliten. Das führte letztendlich sogar dazu, das ist ein brisantes Detail, würde ich sagen, das führte letztendlich sogar dazu, dass Albaner in der Region Nordkosovo, der Heimatregion Devas, an der Grenze zu Serbien mit Vertretern der serbischen Regierung ins Geschäft kamen und diese die albanischen Eliten mit Waffen versorgten. Noch im Sommer 1912 zogen also Albaner mit serbischer Unterstützung durch diesen Waffenkauf gegen Osman ins Feld bzw. organisierten kleinere und größere lokale Aufstände. Allerdings, und das ist wesentlich für die weitere Geschichte, reihten sich die meisten von ihnen dann doch nach dem Angriff der jungen Balkanstaaten, eben Serbien, Montenegro und andere, gegen das Osmanische Reich im Herbst 1912 ins Osmanische Heer ein. Also dort gibt es einen politischen Umschwung. Die Serben hatten gehofft, durch ihre Waffenunterstützung dann diese lokale albanische Bevölkerung für sich gewinnen zu können im zukünftigen Konflikt. Das war aber nicht so. Und die Serben waren natürlich dadurch auch enttäuscht, weil sie darauf gehofft hatten, mit den albanischen Eliten gemeinsam die osmanische Herrschaft aus Kosovo zurückdrängen zu können.
Wie kommt es dann von dort aus zu einem unabhängigen Albanien?
Wir sind beim Beginn der Balkankriege im Herbst 1912, als sich eben diese jungen Nationalstaaten, etwa Serbien und Montenegro, dazu entschließen, gemeinsam mit anderen Nationalstaaten der Region gegen das Osmanische Reich vorzugehen, weil sie wissen, es ist bereits geschwächt und ein sehr günstiger Zeitpunkt, um neue Gebiete für sich beanspruchen zu können. Dieser Zeitpunkt wird von den albanischen Eliten gewählt, um Albanien als unabhängigen Staat auszurufen. Das geschieht im November 1912. Und ich würde sagen, der Zeitpunkt ist nicht ganz günstig gewählt, zeigt aber gleichzeitig auch den äußeren Druck, da sie sich bewusst waren, dass nun der Zeitpunkt gekommen ist, um einen bestimmten Weg einzuschlagen, also diese Autonomie innerhalb des Osmanischen Reiches kommt zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr in Frage. Man ist sich bewusst, dass höchstwahrscheinlich das Osmanische Reich zurückgedrängt wird und deswegen auch dann dieser Ausruf der albanischen Unabhängigkeit. Letztlich entschieden aber dann die Großmächte an der Londoner Botschafterkonferenz von 1912-13 zwar zugunsten eines unabhängigen Albaniens, allerdings eben ohne wesentliche Teile der zu großen Teilen albanisch bewohnten Gebiete des sogenannten Vilayet Kosovo und eben das im heutige Kosovo, aber auch angrenzende Teile des Sandschaks oder Nordmazedoniens. Und das war natürlich eine Riesenenttäuschung, denn die Idee der Deklaration eines unabhängigen Albaniens bestand ganz klar in der Idee, alle zu großen Teilen albanisch bewohnten Gebiete in sich zu vereinen, was eben nicht der Fall ist. Und die genannten Teile kamen an Serbien und Montenegro. Was wesentlich ist, dass auch nach der Friedensschließung, nach der internationalen Regulierung, kein Friede vor Ort herrschte. Es kam zwischen 1913 und 1915 zu extremer Gewalt an der muslimischen katholischen Zivilbevölkerung, beispielsweise Zwangskonversionen, aber auch das Verbrennen bei lebendigem Leib, Vergewaltigen, Massakrieren, ganze Dörfer niederbrennen. Hierzu sprechen die Quellenbände und es gibt ganz unterschiedliche Quellenbestände, einerseits von internationalen BeobachterInnen, aber auch von lokalen Bevölkerungsteilen, die das belegen. Und in dieser Logik, wir wissen, im Sommer 1914 beginnt der Zweite Weltkrieg. In dieser Logik haben sich dann auch jene Bevölkerungsteile im Kosovo und angrenzenden Gebieten gerecht, als nach dem Rückzug großer Teile des serbischen Militärs Richtung Adria Ende 1915 eine neuerliche Besetzung durch Österreich-Ungarn diese Gelegenheit bot. Das heißt, die Vertreter der Donaumonarchie arbeiteten eng mit den in Bedrängnis geratenen albanischen Eliten zusammen und in Quellen lässt sich heute einwandfrei nachweisen, dass diese Vertreter der Donaumonarchie auch weggeschaut haben bei dieser Eskalation von Gewalt, nun diesmal von Albanern an Serbien, und ihr auch keinen Einhalt geboten. Dies geschah unter dem Vorwand, die lokale albanische Bevölkerung sonst als Verbündete zu verlieren, aber letztlich natürlich auch, weil man in der lokalen Bevölkerung rekrutieren wollte. Das war wesentlich, also dass die Österreich-Ungarn auch vor Ort rekrutieren ließ, um eben mit diesen sogenannten Kontrabanden gegen die serbische Bevölkerung und das serbische Militär vorzugehen. Diese Zeit, um erneut auf unseren heutigen Protagonisten zu kommen, muss Gschawadewa sehr geprägt haben. Es ist eine Zeit wechselseitiger Gewalt. Hinzu kam während und nach dem Ersten Weltkrieg ein großes Aufkommen an serbischen, montenegrinischen, bulgarischen, aber auch albanischen Paramilitärs. Banden, die manchmal angegliedert an eine Armee agierten, manchmal aber auch ganz autonom plündern und mordeten, wie etwa Admita Tasic in seiner Studie untersucht hat.
Ich denke, da jetzt die Entwicklung Albaniens und die Entwicklung Gschawadewas parallel verlaufen werden, springen wir zurück ins Jahr 1904. Da wird er geboren und damals war das Gebiet, wo er geboren wurde, ja noch Teil des Osmanischen Reichs. In was für einer Umgebung, in was für einer Welt und wie wächst er auf?
Ja, genau, das ist sehr wesentlich. Diese Zeit am Anfang des 20. Jahrhunderts für diese Figur Gschawadewa, um sie verstehen zu können. Er wird in eine Familie hineingeboren, die dieser albanischen Elite, die ich schon mehrfach genannt habe, angehört. Seine Familie war ähnlich wie die Familie Draga, die auch sehr prominent ist in Mitrovica, waren Holzhändler und unschwer zu erkennen, wer mit Holz handeln möchte, der braucht natürlich auch Ländereien, der braucht Gebiet mit Wald, das man abholzen kann. Und dort ist sicher ganz wesentlich, dass dann im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, also im ersten Jugoslawien, das nach dem Ersten Weltkrieg 1918 dann entstand, verschiedene radikale Gesetzgebungen, etwa von 1919, aber auch 1921 und später auch noch, diese Ländereien enteignen wollte. Was ganz klar diese ehemaligen Großgrundbesitzer unter osmanischer Herrschaft, also diese lokalen albanischen Eliten, auf den Plan rief. Und hier haben wir einerseits Csavadevas Laufbahn, eben dass er zu dieser Elite gehörte, noch im Osmanischen Reich, ermöglichte ihm eine ausgesprochen gute Bildung. Csavadeva war Multilinguist, also der konnte unterschiedlichste Sprachen sprechen, Deutsch, Französisch, Italienisch, aber natürlich auch Albanisch, Serbisch, Türkisch, Englisch und so weiter. Und eben er hatte auch die Möglichkeit, in unterschiedlichen Gebieten zu studieren, sei es in Thessaloniki oder in Istanbul, aber dann eben später auch zum Beispiel in Semun, in einer neu gegründeten Landwirtschaftsfakultät. Semun war damals ein Vorort von Belgrad, ist heute Teil Belgrads. Und das zeigt hier auch, dass seine Familie trotz dem ethnisch-albanischen Hintergrund versuchte, mit diesem neu gegründeten Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen klarzukommen. Also, dass er eben auch dort studieren konnte, weist deutlich auf diese Haltung hin. Und ähnliche wie seine Familie haben auch die bereits erwähnten Dragas, also Necip und Ferhat Draga, die ebenfalls im Holzgeschäft waren, eine Partei ins Leben gerufen, die Csemiert, das heißt Vereinigung auf Deutsch. Und hier noch einmal ganz deutlich, eben es ist in Bezug auf Deva und seine Familie und sein Umfeld deutlich erkennbar, dass man versucht hat, in diesem neu gegründeten Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen zu bestehen und auch seine Ansprüche weiter lautstark zu vertreten. Das heißt eben, dass diese besitzenden Eliten, diese landbesitzenden Eliten auch darauf aus waren, durch das jugoslawische Parlament ihre Rechte zu verteidigen, das heißt eben gegen diese Landreformen anzukämpfen. Bei diesen beiden Vertretern der Draga-Familie, die Deva gut kannte, war es so, dass Necip starb an Krebs sehr bald und Ferhat Draga, sein Bruder, wurde dann Vorsteher der Partei. Allerdings aber bei den Parlamentswahlen, also kurz vor den Parlamentswahlen 1925, verhaftet und ihm wurde der Prozess gemacht. Und ich denke, solche Prozesse, solche politisch motivierten Prozesse haben Csavadeva sehr stark geprägt, weil im Falle Ferhat Dragas trotz Amnestieversprechungen kurz nach dem Ersten Weltkrieg das Königreich eben der Serben, Kroaten und Slowenen ihn nun für seine frühere Zusammenarbeit mit Österreich-Ungarn, aber auch mit damit zusammenhängenden Verbrechen an der orthodoxen Bevölkerung angeklagt hat. Dies hat auch der Historiker Jovo Miladinovic weiter untersucht für diesen Fall eben von Ferhat Draga und zeigt hier sehr schön die politische Motivation hinter diesem Prozess. In diesem aufgeheizten Klima war Csavadeva ein junger, gebildeter und bereits viel gereister Mann von 21 Jahren. Also der war relativ jung, aber eben ein junger Erwachsener und hatte zu diesem Zeitpunkt bereits sicher unterschiedliche Verhaftungen, eben politisch motivierte Prozesse, aber auch Massaker, Enteignungen, Vertreibungen miterlebt. Und natürlich auch, was wir nicht vergessen dürfen, ist dieser Status dieser Elite im Osmanischen Reich, der nun bröckelt, der nun unwiederbringlich eigentlich bedroht, ständig bedroht ist. Also sein ganzer Status innerhalb dieser Gesellschaft ist bedroht. Und ich denke, für die spätere Zusammenarbeit mit den Deutschen ist diese nähere Betrachtung der Figur Deva sehr, sehr wesentlich. Also weshalb konnte ein Mensch, der in unterschiedlichen multiethnischen Ländern zur Schule gegangen war, zahlreiche Sprachen erlernt hatte, an unterschiedlichsten Unis studiert hatte, dann später auf diese Weise handeln. Letztendlich übernimmt der 1930 das, ja ungefähr 1930, so in den 1930er Jahren, das Holzgeschäft seines Vaters und leitet dieses Unternehmen dann bis zur Einsetzung als Innenminister in Großalbanien nach der deutschen Übernahme. Und Deva, das ist auch sehr wesentlich, bekleidet wie sein Vater vor ihm verschiedene öffentliche Ämter in Mitrovica. Beispielsweise übernimmt er den Vorsitz der Handelskammer oder ist Mitglied im Finanzbezirksrat oder er ist auch Mitglied des Bezirksgerichts von Mitrovica für Gerichtsverfahren kommerzieller Natur und auch das Amt des Bürgermeisters hat er einmal inne. Also all diese offiziellen Ämter zeigen auch, dass Deva trotz Schwierigkeiten mit jugoslawischen Behörden und Unterdrückung daran gewöhnt war, mit dem jugoslawischen Staat zusammenzuarbeiten. Und durch seine Art oder sein Engagement in verschiedenen Bereichen hat er natürlich einen tiefen Einblick in eine jugoslawische Verwaltung, die Albaner und andere Minderheiten als BürgerInnen zweiter Klasse behandelt.
Ändert sich sein Leben schon mit der italienischen Besetzung Albaniens kurz vor dem Zweiten Weltkrieg oder ist der große Bruch dann der deutsche Angriff auf Jugoslawien im Jahre 1941?
Ich würde sagen, dass für einige, die nicht unbedingt für den selbsternannten König Ahmed Zogu waren, die italienische Invasion 1939 in Albanien eine Veränderung ankündigten. Aber ich denke auch eben, dass das schwierig ist zu sagen, inwiefern diese Leute antizipieren konnten, was 1941 geschehen würde, weil das ja auch von deutscher Seite nicht von langer Hand geplant worden war. Und für den Feldzug, der dann im April 1941 organisiert und durchgeführt wird, würde ich von einem deutsch-italienischen Balkanfeldzug sprechen, denn klar war hier Hitler die dominierende Kraft. Allerdings war natürlich Mussolini auch daran interessiert, wie man bereits in früheren Einträgen seines Außenminister Galeazzo Ciano in seinem Tagebuch erkennen kann. Mussolini war daran interessiert, einen Gebietszuwachs und damit etwa doppelt so viele AlbanerInnen wie bis anhin unter seine Führung zu bringen. Das gelang ihm ja dann auch, also mit dem Balkanfeldzug von 1941 kommen Mittel- und Südkosovo unter italienische Herrschaft und werden dann auch zu einem sogenannten Großalbanien in Anführungszeichen vereint. Und hier letztlich ist das auch ein sehr spannender strategischer Zug Italiens, in dem eben dieses sogenannte Neualbanien nun vereint wird, kann man natürlich auch große Teile der vorher außerhalb des albanischen Staates lebenden AlbanerInnen befriedigen. Man kann ihnen sagen, wir schauen für euch und genau, wir stellen euch unter diese neue Herrschaft und befreien euch. Und letztendlich wurde diese deutsch-italienische Invasion auch von vielen lokalen AlbanerInnen in Kosovo begrüßt. Das heißt, es wurden etwa deutsche oder italienische Fahnen gehisst. Also das kann man in unterschiedlichen italienischen oder deutschen Quellen auch nachlesen. Diese lokalen AlbanerInnen waren in der Folge bestrebt, ihre Loyalität, insbesondere gegenüber den Deutschen, auch die im Nordkosovo, das unter deutscher Militärherrschaft zu Serbien kam, zu beweisen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, in der Hoffnung, dadurch ihre Position gegenüber den Serben zu stärken. Und diese Haltung prägte auch Devas Handeln. Das heißt, Nordkosovo, dort gehört ja auch Mitrovica dazu, war zu diesem Zeitpunkt eben nicht Teil Großalbaniens, sondern blieb unter serbischer Herrschaft und kam eben unter deutsche Militärverwaltung.
Sie haben am Anfang schon gesagt, Deva wird eine kontroverse Figur, weil er einerseits mit den Deutschen kollaboriert, andererseits gilt er als Symbolfigur für einen albanischen Nationalismus, was natürlich jetzt ein bisschen widersprüchlich ist, weil er in einem besetzten Land agiert. Was genau tut er in diesen Jahren der deutschen Besatzung, das ihn zu dieser kontroversen Figur später werden lässt?
Csaba Deva ist einer der ersten, der mit den deutschen Besatzern zusammenarbeitet. Er wird später nach dem Krieg vom Sondergesandten Südost Hermann Neubacher rückblickend als der wichtigste Mann für die deutschen Besatzer bezeichnet. Und er erklärte sich bereits 1941 sofort bereit, als verdeckter Ermittler, als sogenannter V-Mann in der Region Kosovo und Sandschak für die deutsche Besatzungsmacht zu arbeiten. Das heißt, will natürlich dort ganz klar das, was ich bereits erwähnt habe, er will darauf hinarbeiten, dass dieses Gebiet ebenfalls zu Albanien kommt und ganz sicher nicht unter serbischer oder beziehungsweise jugoslawischer Herrschaft weiter besteht. Was ihm zugute kommt, ist, dass er natürlich einige Zeit während seines Studiums in Österreich verbracht hatte und spricht daher auch Deutsch. Und ganz wesentlich, nicht nur für ihn, sondern auch für viele andere, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben, war, dass diese sogenannten Deutschen, die in der Region stationiert waren, eigentlich Österreicher waren. Also da Österreich 1938 ins Reich zwangseingegliedert worden war, waren diese Deutschen Österreicher und sprachen natürlich eben auch Deutsch mit einem österreichischen Akzent, der ihm sehr vertraut war. Nach dem Balkanfeldzug stieg Deva rasch auf. Unter deutscher Militärherrschaft wurde er zum Leiter der lokalen Verwaltung in Mitrovica ernannt. Felix Benzler zum Beispiel, der Bevollmächtigte des Auswärtigen Amtes beim deutschen Militärkommandanten in Serbien, berichtet nach Berlin, dass Deva sich als ausgesprochener Deutschlandfreund bewähren würde, aber auch ganz offen seine ausgesprochen anti-italienische Haltung zur Schau tragen würde. Und das ist auch ganz wesentlich. Bei vielen dieser nationalistisch gesinnten Albaner, dass sie darauf hofften, dass ihnen die Deutschen helfen würden, die eben auch in einer Linie mit Österreich-Ungarn gesehen wurden. Und Österreich-Ungarn galt immer als Beschützer der Albaner, als Unterstützer der albanischen Sache und so weiter. Und die Italiener empfand er eher als Kolonisatoren, würde ich mal sagen, da sie ja auch versuchten, dieses Großalbanien in ihrer Weise zu verändern, das heißt quasi zu faschistisieren. Man hat da auch ganz unterschiedliche, so typisch faschistische Institutionen aufgebaut, zum Beispiel Doppolavoro, also diese faschistische Freizeitorganisation, aber auch die Milizia Fascista Albanese, solche Institutionen, die ganz klar von vielen nationalistisch gesinnten AlbanerInnen abgelehnt wurden. Und deswegen ganz wichtig, wer die Wahl hatte, wollte lieber mit Deutschland zusammenarbeiten. Als Verbindungsmann und Vertrauter der deutschen Militärverwaltung war Dewa maßgeblich, und das ist ganz wichtig, maßgeblich an allen Rekrutierungen albanischer Muslime, in geringem Maße auch albanischer Katholiken, für sämtliche in der Region ausgehobenen Einheiten beteiligt. Etwa die frühe sogenannte albanisch-muslimische SS-Freiwilligenlegion im Gebiet von Mitrovica. Später im Frühjahr 1943 war er auch einer der Verantwortlichen für die Rekrutierung von Albanern in die bosnisch-kroatische Waffen-SS-Division Hanjar und 1944 für die Waffen-SS-Division Skanderbeg. Darüber hinaus war er zusammen mit dem sogenannten Volksgruppenführer im Norden des Kosovo, Ali Draga. Das ist der Sohn des bereits erwähnten Ferhat Draga und dem Bezirksleiter von Mitrovica, Ibrahim Lufti, an der Rekrutierung von Freiwilligen für die Wehrmacht beteiligt. Diese Rekrutierung hatte der italienische Generalgouverneur in Albanien, Francesco Giacomoni di San Savino, bereits 1942 dokumentiert. Das heißt, die haben relativ rasch nach dem deutsch-italienischen Balkanfeldzug bereits begonnen. Und wurden natürlich, deswegen die Erwähnung, wurden natürlich von Italien auch als zuweilen bedrohlich wahrgenommen. Und spätestens seit März 1943 setzte sich Dewa aktiv auch für die Gründung eines sogenannten muslimischen Freiwilligenkorps in Mitrovica und Novi Pazar ein. Dann vielleicht noch zur Erwähnung des Balikomtar. Dort waren ganz unterschiedliche Kräfte aktiv. Bali heißt Frontstern und Komtar National. Also das war eine nationale Front, eine Dachorganisation, die sich all jenen anbot, welche keine kommunistische Gesinnung hatten. Und ja, das war ein großes Sammelsurium zwischen Anhängern Großalbaniens, radikalen Nationalisten, aber auch gemäßigten politischen Gruppierungen. Und teilweise agierten die als kollaborierende Gruppen mit den Besatzern. Andererseits gab es auch Teile, die dann zeitweilen gegen die Besatzer kämpften. Und eben die Zusammensetzung, diese Gemengelage ist sehr kompliziert. Da gibt es unterschiedlichste Teile und sowohl eben kollaborierende als auch widerständische Gruppen setzten sich auch unterschiedlichsten Akteuren zusammen, von Kommunisten bis Royalisten und von Nationalisten bis Demokraten.
Ein Teil der Ambivalenz, die ja später wichtig wird, das hatten Sie in dem Aufsatz, den ich als Vorbereitung auf die Folge gelesen habe, geschrieben, war, dass es zumindest die Behauptung, die Vermutung, das Gerücht gibt, dass Dewa die Verfolgung der ansässigen Juden behindert oder verzögert habe oder zumindest versucht habe und damit ja auch ganz klar gegen die Interessen der Besatzungsmacht anging.
Ja, genau. Das wird sehr stark betont und kommt in nationalistischen Narrativen sehr dominant vor, dass Dewa sich eingesetzt habe für jüdische Flüchtlinge. Hier möchte ich kurz zurückgreifen auf verschiedene Dinge, die vorher geschehen sind. Und zwar haben wir seit dem deutsch-italienischen Angriff auf Jugoslawien große Flüchtlingswellen. Flüchtlinge, die versuchen, durch dieses sogenannte Neu-Albanien nach Alt-Albanien zu gelangen. Und wirklich, also ich habe ja jetzt ein Buch, das bald rauskommt, in dem ich das untersucht habe, und wirklich werden zahlreiche jüdische Flüchtlinge versteckt. In vor allem Alt-Albanien, aber es gibt auch ein Flüchtlingsschleppernetzwerk in sogenannten neualbanischen Gebieten, also im heutigen Nordmazedonien und Kosovo. Die versuchen dann, diese Flüchtlinge Heil über die Grenze oder eben nach Altalbanien zu bringen. Hier ist auch ganz wesentlich, ich habe das in mehreren Fällen, drei Fällen detailliert untersucht, dass Menschen, also einerseits jüdische Flüchtlinge, verstecken konnten und trotzdem begeisterte Hitler-Anhänger sein können. Das heißt, gerade im Falle der Familie Pilkow beispielsweise, die die Familie Gerechter aus Hamburg versteckt haben, war es so, dass die Frau Lisa Pilkow kam ursprünglich aus Deutschland und war eine absolut große Hitler-Verehrerin, hatte auch ein Hitler-Porträt in ihrem Wohnzimmer, was sie aber nicht daran hinderte, trotzdem diese Familie Gerechter zu verstecken und sogar als ihre eigenen Verwandten auszugeben. Also nach der Übernahme durch Deutschland im September 1943 von Albanien als ihre eigenen Verwandten auszugeben und so eigentlich auch ihr Leben zu riskieren. Das ist das eine. Andererseits muss man eben sagen, dass im Frühsommer 1944 im Kosovo es zu groß angelegten Razzien kam, von denen auch der damals als Innenminister amtierende Csaba Deva gewusst haben muss. Und diese als Freund des höheren SS und Polizeiführer Albaniens, Josef Fitztum, und als persönlicher Berater des Divisionskommandeurs der Waffen-SS-Division Skanderbeg, August Schmidhuber, dass er durch diese informiert gewesen sein muss und eben sie gebilligt haben muss. Allerdings, und das hier kommen wir zu dieser immer wieder vorgetragenen Geschichte, kurz Zeit vorher, im Frühjahr 1944, weigerte sich aber die albanische Regierung, der eben Deva als Innenminister angehörte und dafür zuständig war, eine von den Deutschen angeforderte Liste mit jüdischen Namen zu überreichen. Diese Verweigerung basierte auf einer Initiative der jüdischen Albaner Rafael Jacquel und Matteo Mattaglia, die bei Innenminister Csaba Deva vorgesprochen hatten. Und es ist anzunehmen, dass bei ihm in diesem Moment sein albanisches Nationalgefühl überwog und er deswegen die Liste den Deutschen nicht übergab. Das heißt, weil eben der albanische Staat nicht so sehr auf religiösen Zugehörigkeiten basierte und diese jüdischen Albaner auch als Albaner wahrgenommen wurden in seinem Nationalverständnis, kann es durchaus sein, dass er in seinem Nationalgefühl so gehandelt hat. Da er aber sonst als äußerst deutschfreundlich galt, war den Besatzern von diesem Zeitpunkt an bewusst, dass eben auch solche AlbanerInnen, die üblicherweise mit ihm zusammenarbeiten, von einem Moment auf den anderen die Zusammenarbeit verweigern konnten. Und hier, denke ich auch, ist ein Zusammenhang mit diesen Vorfällen vom Sommer 1944 dann, als eben Csaba Deva nichts gegen die Verhaftung und Deportation zahlreicher Juden im Kosovo unternommen hat, denn das Verhalten im Falle Neualbaniens war von Deva von einem Kalkül geprägt, nämlich Kosovo und angrenzende Gebiete keinesfalls an die Serben bzw. an ein zukünftiges Jugoslawien zu verlieren, sondern bei Großalbanien zu behalten. Und so, in dieser Perspektive, tat er alles, um die Deutschen zufriedenzustellen und damit war auch jedes Mittel zum Zweck recht, also auch die Auslieferung dieser lokalen Jüdinnen und Juden.
Sie haben das mit seiner Motivation ebenso geschildert, dass ich zumindest stark vermute, dass das alles keine direkte Quellengrundlage hat. Also andersrum gefragt, haben wir Ego-Dokumente von Deva, wo er darlegt, warum er dieses tut und jenes lässt?
Ego-Dokumente habe ich bisher keine. Es gibt eine Biografie zu ihm auf Albanisch. Dort werden einige späte Dokumente von ihm dargelegt. Das ist allerdings immer etwas schwierig. Also bei all jenen Ego-Dokumenten, sei es auch das von mir zitierte Dokument von Hermann Neubacher, der dann rückblickend diese apologetische Sicht auf die Geschehnisse verbreitet. Ähnliche auch natürlich mit Kshavadeva, der ja in Briefen dann rückblickend auch vieles so dreht, dass es für ihn stimmt. Allerdings ist aber von jüdischer Seite ein Dokument vorhanden, das eben bezeugt, dass diese beiden, Jaquel und Matalia, wirklich bei Kshavadeva vorgesprochen hatten. Man muss sich vorstellen, Albanien ist relativ klein, Tirana ein sehr kleines Zentrum und in diesem Bereich, also Durres, das ist auch sehr nah gelegen, haben diese jüdischen Menschen, sei es jüdische AlbanerInnen, aber auch jüdische Flüchtlinge aus Mitteleuropa und anderen Staaten Südosteuropas, die haben untereinander Kontakt. Und Jaquel und Matalia, die erklären sich bereit, also die sind quasi die Vertreter dieser ganzen Community, um eben bei Kshavadeva vorzusprechen. Und dieses Vorsprechen hat stattgefunden.
Der politische Zustand Albaniens, dieses besetzten Gebietes, wird sich noch einmal grundlegend ändern, wenn Italien 1943 nach der Invasion durch die Amerikaner und so weiter kapituliert. Welche Auswirkungen hat das auf die Region und damit auch auf Deva?
Für Deva ist das ein absoluter Schlüsselmoment. Unmittelbar nach der italienischen Kapitulation am 8. September 1943 stellte ihm Hermann Neubacher, eben der bereits erwähnte Sonderbeauftragte für den Südosten, deutschen Auswärtigen Amt, Deva ein Flugzeug zur Verfügung, damit dieser so rasch wie möglich von Mitrovica nach Tirana gelangen konnte. Denn Hermann Neubacher war ganz stark der Ansicht, dass Deva der Mann der Stunde war. Und ich denke, so war es auch, denn bisher war er zwar in diese Rekrutierungen involviert, sehr prominent involviert, aber so richtig, dadurch, dass er ja in diesem serbischen Teil war, also in Mitrovica und nicht zu Großalbanien gehörte, bisher konnte er sich politisch nicht ganz entfalten. Das war dann nach der italienischen Kapitulation und der deutschen Übernahme Albaniens anders. Deva wurde zum damaligen albanischen Innenminister gewählt. Und hier kommt eine politische Doppelrolle ins Spiel, die er dann ja durchaus gekonnt gespielt hat. Nämlich im Kosovo wurde zu diesem Zeitpunkt auch noch eine andere Institution ins Leben gerufen, die sogenannte zweite Liga von Prizren. Wir haben ja bereits von der ersten oder von der Liga von Prizren gehört, die 1878 gegründet worden war. Und diese zweite Liga von Prizren hatte natürlich eben auch die Idee, Großalbanien zu verteidigen, indem sie Kosovo und die angrenzenden Gebiete Neualbaniens vor Angriffen Serbiens, Montenegros und Bulgariens zu schützen gedachte. Hier prominent beim Aufbau hilfreich war der deutsch-österreichische Albanien-Experte Franz von Scheiger, der den Aufbau der Liga im September 1943 nachdrücklich unterstützte. Und hier sieht man noch einmal ganz klar, dass eben auch Kshavadeva nicht einfach eine singuläre Erscheinung war, sondern dass er mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiteten, die alle in dieser Liga vereint waren, als Teil einer albanischen Elite, unter anderem auch Recep Mitrovica und Bedri Pejani, die vor Deva als Präsident fungierten. Er wurde dann auch Präsident der zweiten Liga von Prizren und hatte damit Einfluss sowohl auf die eigentliche Regierung in Tirana als auch auf diese Schattenregierung, die de facto über Kosovo und die neualbanischen Gebiete herrschte. Und bis heute werden Mitglieder dieser zweiten Liga von Prizren als in Anführungszeichen Patrioten, Märtyrer, Helden verehrt, ohne auf ihre teilweise enge Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland einzugehen. Also man kann da auch im Internet nachschauen, da gibt es Ausstellungen und so weiter dazu, beispielsweise zum 80. Jahrestag der Gründung der zweiten Liga. Und in dieser Perspektive wiegt natürlich ihr Engagement für dieses Großalbanien, das auch nach dem Zweiten Weltkrieg Bestand haben sollte, wesentlich stärker und eben die Kriegsverbrechen werden ausgeblendet. Und hier ist ganz klar auch diese Bewunderung für Deva zu suchen, die dann bis heute auch anhält.
Sie hatten eben geschildert, dass Deva mutmaßlich diese Juden vor den Deutschen rettet, weil er sie als schützenswerte Albaner und Albanerinnen sieht und das für ihn wichtiger ist als der Verfolgungswahn der Nationalsozialisten. Galt das auch für die Leute, die konkret diese jüdischen Menschen versteckt haben? Sie haben ja diese einzelnen Familien angesprochen. Können wir von denen auch ausgehen, dass sie das gemacht haben, eben um aus ihrer Sicht Albaner vor den Deutschen zu retten?
Das war ganz unterschiedlich. Und was auch gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr schön ist, ist, dass diese Retter in ganz unterschiedlichen Religionen angehörten. Also viele waren Musliminnen, es gab aber auch Katholikinnen oder orthodoxe Christinnen, die Jüdinnen versteckt haben. Und ich denke, das ist ganz wesentlich. Oft wird das sehr vereinfachend erklärt mit dem sogenannten Gastrecht, das in Albanien, also der sogenannten Besa, das in Albanien in dieser Zeit noch sehr verbreitet war. Besa ist allerdings nicht einfach ein Gastrecht, sondern greift sehr viel weiter. Es ist ein gegebenes Ehrenwort. Und diese Besa, wenn man so will, hatte in bestimmten Fällen sicher einen wesentlichen Einfluss. Also Menschen, die eine traditionelle Einstellung hatten, haben sich ganz sicher auf die Besa berufen. Aber eben dieses Ehrenwort geht dann weiter. Das Gastrecht heißt, dass man einen Gast, egal wie reich, arm oder Flüchtling oder nicht, dass man den Gast während seiner Zeit im eigenen Haus auch mit seinem Leben beschützen musste. Und deswegen waren diese Menschen wirklich auch gut versteckt. Allerdings eben gibt es zum Beispiel auch Kommunistinnen, die Jüdinnen versteckt haben und das vielleicht nicht in diesem traditionellen Sinne gemacht haben. Das sind ganz unterschiedliche Geschichten, wahnsinnig spannend und wahnsinnig eindrücklich. Ja, und vor welchem Hintergrund diese Menschen anderen Menschen geholfen haben, aber auch welchen Gefahren sie ausgesetzt waren, weil bis heute hält ja so ein wenig dieses Narrativ an, dass die italienische Herrschaft sehr viel weniger streng oder sehr viel weniger blutig war als dann die darauf folgende deutsche Herrschaft. Das ist natürlich in vielen Fällen nicht der Fall. Also wenn Menschen den italienischen Besatzern in die Hände fielen, hatten sie genauso um ihr Leben zu fürchten. Allerdings war in dieser Zeit auch der bereits erwähnte Generalstatthalter Italiens, Giacomoni, in Albanien gar nicht so sehr daran interessiert, jetzt wirklich alle Jüdinnen und Juden auszuliefern. Und deswegen hatte man doch ein wenig Leeway beim Verstecken und das änderte sich nach September 1943 schon noch mal sehr stark, indem eben vor allem dann im letzten Kriegsjahr, also 1944, im letzten Kriegsjahr für diese Region, die Deutschen ein engmaschiges Netz von Überwachung und Verfolgung aufzubauen versuchten.
Mit dem Verlauf des Kriegsjahres 1944 und spätestens Anfang 1945 wird klar, Deutschland wird den Zweiten Weltkrieg verlieren. Wie reagiert DEBA? Was passiert auf dem Balkan in diesen letzten Kriegsmonaten?
Ja, für mich jetzt als Historikerin nimmt diese Geschichte von DEBA eine sehr eindrückliche und abenteuerliche Wendung. DEBA selbst ist bis zum Schluss überzeugt, dass er für dieses Neu-Albanien und diese Integration der mehrheitlich albanisch bewohnten Gebiete in Albanien kämpfen will. Er stellt dafür ein letztes Aufgebot zusammen, das auch von den abziehenden Deutschen mit Waffen unterstützt wurde und kämpft also gegen unterschiedlichste Partisaninnen, Partisanen an, schafft es irgendwie. Also ich meine, es muss in dieser Zeit wirklich schwierig gewesen sein, aus Kosovo noch rauszukommen. Er schafft es aber, aus Kosovo zu entkommen und dann über Wien und Italien ja in die Freiheit zu gelangen. Ich finde, diese Flucht spricht noch einmal ganz klar auch für diese albanischen Eliten, die noch aus osmanischer Zeit stammen und die eben eine gute Vernetzung über ganz Europa hatten. Das heißt, DEBA, wie auch andere seiner Generation, die hatten an unterschiedlichen Universitäten studiert, in unterschiedlichen europäischen Großstädten waren die und die hatten Verwandtschaft, die weit verzweigt war. Und letztendlich hat natürlich DEBA, hatte sogar Bezug eben zu Belgrad durch seine Zeit an der Fakultät für Landwirtschaft und muss auch einige Serbinnen und Serben gekannt haben. Was auch sicher unterstützend war für seine Flucht, war, DEBA war, wie bereits erwähnt, multilingual. Also er sprach Türkisch, Albanisch, Serbisch, Italienisch, Französisch, etwas Griechisch auch und Arabisch und natürlich Deutsch und Englisch. Das sind beste Voraussetzungen, um im Ausland überleben zu können und sich neu erfinden zu können. Und der Kalte Krieg, der eigentlich sofort einsetzte, gerade in Südosteuropa, half DEBA ungemein. Also dieses neue Blockbewusstsein verhinderte auch eine Aufarbeitung, geschweige denn eine Anklage seiner Person im westlichen Europa. Denn kurz nach Kriegsende wurde eine solche Anklage einmal gefordert, aber nie umgesetzt. Und DEBA schafft es dann, Mitte der 50er Jahre im Besitz zu sein von einem ägyptischen und einem türkischen sowie auch einem Nansen-Flüchtlingspass. Also das konnte so locker zwischen Italien, der Türkei, Griechenland und Ägypten hin und her reisen. Und hier hat er sofort auch wieder angefangen, sein Netzwerk auszubauen und verband solche Reisen oft mit Treffen mit anderen hochrangigen Antikommunisten, darunter beispielsweise den bereits erwähnten Franz von Scheiger, aber auch Abbas Kupi oder andere. Dann ab 1951 war DEBA, das muss man, also ich meine, das waren ja nur 7 Jahre nach Kriegsende in Albanien, war er bereits in einer Sonderabteilung der italienischen Marine beschäftigt und hatte zu diesem Zeitpunkt seine Rolle als Nazi-Kollaborateur längst ablegen können und erzählte nun jedem, der es hören wollte, dass er mit den Amerikanern zusammenarbeiten würde. Diese Zeit ist relativ gut dokumentiert durch CIA-Berichte, die eigentlich DEBA als potenziell guten Draht zu einer antikommunistischen Bewegung für südosteuropäische Teile, also für Albanien, sahen und eben sich deswegen ihm auch annäherten und ihn dokumentierten. Schließlich wurde er Teil eines größeren Netzwerks, eines sogenannten Nationalen Komitees für ein freies Albanien, das antikommunistische Kräfte vereinte und bereits zu diesem Zeitpunkt durch die USA, aber auch durch Großbritannien unterstützt wurde. Und dann 1956 reiste Deva endgültig in die USA aus, zuerst nach New York und Boston und zog dann 2 Jahre später Richtung Kalifornien, wo er von amerikanischen Geheimdiensten immer noch überwacht wurde. Das kann man heute sehr schön, das kann man auch im Internet, findet man zum Teil diese Protokolle sogar frei zur Einsicht. Und er wurde genau daher überwacht, auch weil er eben als potenziell spannender Agent für antikommunistische Aktivitäten galt. Ein letzter wichtiger Meilenstein, würde ich sagen, in seinem Leben versuchte er in den 1960er Jahren, als er die zweite Liga von Prizren zu reaktivieren versuchte und auch die Gründung einer dritten Liga unterstützte. Also seine Idee war, in dieser Reihenfolge Liga von Prizren, zweite Liga von Prizren und dann mit einer dritten Liga für die Inklusion dieser albanisch bewohnten Gebiete in ein Großalbanien zu kämpfen. Er blieb bis zu seinem Tod 1978 eine wichtige Figur des antikommunistischen Widerstands für Albanien und Kosovo in den Vereinigten Staaten, aber auch eben letztendlich auch eine Ikone gegen dieses sozialistische Jugoslawien. Und hierzu muss ich auch sagen, die Gebiete, von denen wir gesprochen haben, also Kosovo, Albanien, waren natürlich im sozialistischen Jugoslawien, wurden stiefmütterlich behandelt. Das waren auch schwierige Gebiete, in denen es immer wieder auch zu Auseinandersetzungen kam, zu Aufständen kam, zu Verhaftungen kam. Und hier ist natürlich ganz klar, dass dann solche Figuren wie Shavadeva auch eine gewisse Strahlkraft entwickeln. Ja, er arbeitete an der Stanford University in Palo Alto in der Verwaltung bis 1972 und als er dann eben 1978 starb, war er zwar einigen, aber nicht vielen in den USA bekannt. Und sehr spannend ist hier sicher ein Artikel, den Ralf Blumenthal postum verfasst hat, 1982, über die Zusammenarbeit der US-Regierung mit albanischen Antikommunisten in der Nachkriegszeit. Und darunter erwähnt er eben auch Shavadeva als einer der wichtigsten für eine solche Zusammenarbeit.
Wenn es um die Sowjetunion und um Russland geht, dann ist natürlich meistens 1990 so ein Epochenjahr, weil dann Archive aufgehen, man anfangen kann zu forschen. Ist das für die Forschung zur Geschichte des Balkans auch so? Konnte man auch erst da nach den 1990ern so richtig loslegen und sich Dinge genauer angucken?
Es kommt sehr darauf an, welche Teile Südosteuropas man untersuchen wollte, weil im Falle Albaniens ist es natürlich sehr stark so. Also Enver Hoxha, unter Enver Hoxha waren albanische Archive überhaupt nicht zugänglich. Im sozialistischen Jugoslawien gab es ja immerhin, also konnten die Menschen reisen. Die waren ja auch als Gastarbeiter in Deutschland oder der Schweiz ja in hohem Maße am Weiterkommen dieser Staaten beteiligt. Also die waren da war eine höhere Fluktuation und da waren auch mehr Informationen vorhanden. Das führt natürlich auch dazu, dass zum Beispiel seit Beginn der 1980er Jahre in Bulletins des Amnesty International, vor allem lokalen Bulletins, also zum Beispiel im schweizerischen Bulletin, vermehrt Einträge haben zu politischen Gefangenen in Kosovo, also aus der Region Kosovo im sozialistischen Jugoslawien, weil eben die Informationen besser reisen konnten. Das heißt, verschiedene Zugänge waren im sozialistischen Jugoslawien offener als im sozialistischen Albanien. Nach 1990 haben wir in allen Bereichen dann, also im Laufe der 90er Jahre, in allen Bereichen eine Öffnung der Archive Das gilt nicht nur für die Archive der ehemaligen UdSSR, sondern eben auch für das ehemalige sozialistische Jugoslawien und Albanien. Allerdings muss man hier sagen, eben in verschiedenen Staaten des ehemaligen Jugoslawiens herrscht ja zu dieser Zeit Krieg, was natürlich einen Zugang zu den Archiven wiederum erschwert. Wesentlich ist, dass die Archivkultur gerade in Albanien in den 2000er Jahren relativ offen war, auch für Menschen, die zum Beispiel nach Verwandten oder Geschichten von Verwandten suchen wollten, die durch die sozialistische Herrschaft weggesperrt oder sogar umgebracht worden waren. Und ich denke, das ist für ein ehemaliges sozialistisches Land doch ein großer Meilenstein dort, die Archive hier, also in diesem Fall der Sigurimi, zu öffnen, um auch die Erforschung der eigenen Familiengeschichte zu ermöglichen.
Als Sie ganz am Anfang Shavadeva vorgestellt haben, als jemanden, der einerseits der Kollaboration mit den Deutschen bezichtigt wird, andererseits als Nationalheld gilt, musste ich unweigerlich und sofort an Stepan Bandera aus der Ukraine denken, bei dem ja fast die gleichen Kontroversen im Raum stehen. Ist das etwas, was für Ost- und Südosteuropa wegen der dann doch gemeinsamen Geschichte der großflächigen Besetzung durch Deutschland gleich ist? Gibt es da immer solche Gestalten, die einerseits mit Deutschland zusammengearbeitet haben, andererseits aber auch versucht haben, ihre eigenen nationalistischen Ziele durchzusetzen, teilweise mit, teilweise gegen Deutschland?
Ja, ich denke, solche Figuren haben ja große Ähnlichkeiten, natürlich auch Unterschiede, aber doch eben Gleichförmigkeiten, die sich erkennen lassen. Und wie Sie gesagt haben, ganz wesentlich ist bei all jenen AkteurInnen, dass sie persönliche politische Ziele verfolgt haben, sehr aktiv waren und diese Ziele gleichzeitig zu einem Widerstand gegen ein Land, also im Falle Devas zum Beispiel das erste Jugoslawien oder später das sozialistische Albanien oder das sozialistische Jugoslawien, aber eben auch zu einer Zusammenarbeit mit einem anderen Land, beispielsweise Österreich, Ungarn, dem Dritten Reich oder den USA führen konnte. Und hier würde ich sagen, dass die Untersuchung von solchen Personen, auch dieses Verschwimmen von Grenzen stark hervortreten lässt, also dass das Handeln von Personen ganz unterschiedliche Grautöne aufweisen kann und dass eben Klassifizierungen von Kollaboration und Widerstand gerade in den Nachkriegsjahren weitgehend für politische Zwecke vor dem Hintergrund des Kalten Krieges instrumentalisiert wurden. Und dort denke ich, das ist, deswegen werden natürlich Menschen wie jetzt Deva auch so stark verehrt oder eben auch Bandera so stark verehrt, weil sie natürlich in den Augen vieler trotz ihrer Fehler oder trotz ja, ihren Vergehen als Kriegsverbrechen eben auch als Freiheitshelden und Vorkämpfer für diese nationale Sache gelten. Und ja, hier würde ich sagen, dass viele Länder, sowohl sozialistische Länder in Ost- und Südosteuropa als auch westlich kapitalistische Länder wie die USA, Großbritannien oder Frankreich, dazu geneigt haben, den Widerstand zu nationalisieren. Das heißt aber eben auch, dass bestimmte Teile dann ausgeschlossen wurden oder eben auch, dass bestimmte Personen nicht näher untersucht wurden, weil sie nicht mehr Teil dieser Nation waren. Und Devas Vergangenheit als Kriegsverbrecher spielte in dieser Zeit zwar im jugoslawischen Narrativ oder im serbischen Narrativ eine Rolle, aber er war ja nicht vor Ort und in den westlich kapitalistischen Ländern spielte diese Rolle als Kriegsverbrecher, ja, hatte überhaupt keine Bedeutung mehr. Und ich denke, hier ist ganz wesentlich, dass eben Widerstand und Kollaboration gerade auch in diesen Nachkriegsjahren je nach eigenem politischen Ziel eingesetzt werden konnten. Und darüber hinaus wird bei Untersuchungen über diejenigen, die mit Achsenmächten kollaborierten, oft übersehen, dass auch sie eigene Ziele verfolgten. Das ist mir ganz wichtig, dass wir diese Agency, diese Handlungsmacht lokaler Persönlichkeiten auch zeigen, weil bis heute in vielen Studien wird diese Handlungsfähigkeit als nur sehr eingeschränkt dargestellt, was auch Bezeichnungen wie beispielsweise Marionettenregierung oder eben Kollaborateur verdeutlichen. Ein Kollaborateur ist eben nur jemand, der nur agieren kann, weil er mit jemandem zusammenarbeitet. Aber diese Menschen hatten durchaus eigene Ziele, die sie verfolgten und wo man im Umkehrschluss auch sagen kann, dass sie auch die italienischen bzw. deutschen Besatzer instrumentalisierten für ihre eigenen Ziele.